Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Verhandelt wurde ein Fall aus Belgien mit Folgen aber auch für alle anderen EU-Staaten und damit auch für Deutschland. Der Europäische Gerichtshof hatte sich mit der Messung von Luftschadstoffen beschäftigen müssen und dabei den Verantwortlichen heute nun strenge Vorgaben mit auf den Weg gegeben zur Platzierung der Messstationen und zur Erfassung von Grenzwerten. Dazu gleich mehr. Darüber hinaus werden wir uns unter anderem mit der Jahresbilanz der Welthungerhilfe beschäftigen, sowie mit einer Untersuchung über die Altersvorsorge mit Aktien, die Lage in Deutschland im internationalen Vergleich. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Der Europäische Gerichtshof hat heute den Umweltschutz gestärkt, und zwar speziell mit Blick auf die Luftreinhaltung. Es ging in dem Verfahren um Teststandorte und Grenzwerte. Mehr dazu jetzt von Paul Vorreiter.
Wo Stationen zur Messung der Luftverschmutzung aufgestellt werden, darf nicht willkürlich gewählt werden. Der Europäische Gerichtshof hat heute in seinem Urteil festgestellt, dass die EU-Luftqualitätsrichtlinie detaillierte Regelungen enthält. Zum Beispiel maximal 10 Meter von der Straße entfernt. In der Regel sollten die Proben in einer Höhe von 1,50 Meter bis 5 Metern genommen werden. An Verkehrshotspots müssen die Luftproben für einen 100 Meter langen Straßenabschnitt repräsentativ sein. Gemessen wird dabei sowohl in der Rushhour als auch in den Nachtstunden, wenn weniger Verkehr auf der Straße ist. Daraus wird ein Jahresmittelwert an gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid errechnet. Der darf nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Auf klare, präzise und nicht an Bedingungen geknüpfte Verpflichtungen können sich auch Einzelpersonen gegenüber dem Staat berufen, also vor Gericht gehen, wenn sie Zweifel haben an der Standortwahl der Messstellen. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, findet das gut.
Natürlich haben jetzt auch Bürger die Möglichkeit, gegen ihre Verwaltung vorzugehen. In der Regel sind es die Bundesländer. Und ich würde eben jedem Bundesland empfehlen, in den ungefähr 35 Städten, in denen wir erhebliche Probleme mit den Dieselabgaswerten haben, jetzt die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Das Bundesumweltministerium sieht sich durch das Urteil in seiner Rechtsauffassung der Richtlinie bestätigt. Eine Sprecherin teilte mit:
Das ist übrigens auch schon geltende Rechtslage in Deutschland, dass Bürgerinnen und Bürger gegen die Luftreinhaltepläne klagen können und sagen können, nee, ihr habt die nicht richtig aufgestellt.
Es ist Sache der nationalen Gerichte zu prüfen, ob die Behörden richtig vorgehen, ob sie die Messstellen dort einrichten, wo die höchsten Belastungen zu erwarten sind, und zu prüfen, ob die Behörden ausreichend viele Messstellen positionieren. Sie müssen bei der Standortwahl auch vermeiden, dass unbemerkt Grenzwerte überschritten werden, ihre Entscheidung auf wissenschaftlichen Daten stützen und die Standortwahl dokumentieren, laufend dokumentieren, damit sie auch im Laufe der Zeit weiterhin gerechtfertigt ist. Falls die Behörden die Standorte entgegen der EU-Richtlinie aufstellen, dürfen die Gerichte Änderungen anordnen. Jürgen Resch sieht folgende Konsequenzen.
An jeder Stelle, an der eben in einer Stadt eine Überschreitung gemessen wird oder berechnet wird, müssen Grenzwerte eingehalten werden. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass wir mehr Fahrverbote für die besonders schmutzigen Dieselfahrzeuge bekommen. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass wir endlich die Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller dann auch in der Praxis sehen.
Der EuGH klärte auch die Frage, ob gegen die EU-Vorgaben zur Luftqualität bereits verstoßen wird, wenn lediglich bei einer einzigen Probeannahmestelle eine höhere Belastung gemessen wird. Die Antwort des Gerichts ist ja. Den Mittelwert aller Messstationen in einem Gebiet zu nehmen, gibt laut den Richtern keinen zweckdienlichen Hinweis darauf, wie stark die Bevölkerung Schadstoffen ausgesetzt ist. Michael Bloss, Abgeordneter der neuen Grünen-Fraktion im Europaparlament, sieht damit auch ein Schlupfloch geschlossen.
Diejenigen, die versucht haben, an den Grenzwerten herumzutricksen, indem sie die Messstellen verschieben, die wurden durch dieses Urteil ganz klar in ihre Schranken verwiesen. Jetzt muss sich die Politik wieder darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: saubere Luft in den Städten zu schaffen, die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern ernst zu nehmen und nicht darum, die Scheindebatten um die Standorte von den Messstellen zu führen.
Ähnliche Kritik auch von der Linksfraktion im Bundestag. Ingrid Remmers, verkehrspolitische Sprecherin, teilte wörtlich mit, Grenzwerte anzuzweifeln und Messgeräte so lange hin und her zu schieben, bis die Ergebnisse passen. Diese Taktik von Bundesverkehrsminister Scheuer sei nun endgültig gescheitert. FDP-Fraktionsvize Frank Sitter forderte, die Standortbestimmung für die Messgeräte im Rahmen der europäischen Vorgaben zu präzisieren.
Paul Vorreiter über die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs bei den Messungen von Luftschadstoffen. Vor zwei Tagen am Montag waren die Eckpunkte zum Bundeshaushalt 2020 bereits bekannt geworden und da zeigte sich, es muss etwas mehr als geplant gespart werden, auch wenn das Bundesverkehrsministerium anscheinend Geld in Hülle und Fülle hat und Millionen einfach so unter das Volk bringen kann. Heute jedenfalls wurde der Entwurf zum Bundeshaushalt 2020 sowie die Finanzplanung bis 2023 vom Bundeskabinett beschlossen. Einzelheiten dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Theo Gers.
Olaf Scholz bleibt beim Haushalt für das nächste Jahr unbeirrt. Egal, ob an seinem Zahlenwerk die viel zu hohen Sozialausgaben kritisiert werden, wie vom Arbeitgeberverband, oder ob zu wenig etwa für die Förderung der künstlichen Intelligenz getan werde, wie der BDI ergänzt. Den Bundesfinanzminister ficht so etwas nicht an.
360 Milliarden Euro sind richtig viel Geld. Und da kann man alles Notwendige, was wir für unser Land benötigen, auch auf den Weg bringen.
360 Milliarden Euro sollen dabei im nächsten Jahr nicht nur ausgegeben, sondern auch eingenommen werden, also erneut keine neuen Schulden. Wobei dieser Haushaltsausgleich, wie die FDP moniert, unter anderem auch dadurch zustande kommt, dass Scholz über 9 Milliarden Euro aus der sogenannten Flüchtlingsrücklage nimmt und auch noch fest einkalkuliert, dass im kommenden Jahr rund 4 Milliarden Euro irgendwie in der Kasse liegen bleiben, weil sie einfach nicht abgerufen werden. Ohne diese beiden Posten wäre Scholz' Haushalt also mit 13 Milliarden im Minus. Doch der Finanzminister stellt anderes nach vorn. Mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, ein höheres Kindergeld, Entlastungen für Familien oder auch ein Bundeszuschuss zur Rente, der erstmals auf über 100 Milliarden Euro steigt. Das sei für den sozialen Zusammenhalt im Land nötig. Aber auch mehr Geld für innere Sicherheit, fast 45 Milliarden Euro für Verteidigung oder eine erneute Steigerung der Entwicklungsausgaben, all das stellt er heraus. Und das alles, ohne dass dabei die Investitionen zu kurz kämen.
Und wir haben jetzt ein Allzeithoch bei den Investitionen im öffentlichen Haushalt. Fast 40 Milliarden Euro pro Jahr. Und das können wir für die ganze Legislaturperiode weiter so durchhalten. Insgesamt werden es von 2020 bis 2023 158 Milliarden Euro sein. Keine Regierung hat bisher mehr für Investitionen ausgegeben, als es die jetzige tut.
Auch das von der CSU zu verantwortende Desaster bei der Pkw-Maut wirft den Finanzminister nicht aus der Bahn. Zwar fehlen nun ab 2021 fest eingeplante Einnahmen von 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr, aber über den Ausgleich soll sich der zuständige Verkehrsminister den Kopf zerbrechen. Viel wichtiger, auch für den Finanzminister, der Klimaschutz. Details, was da etwa in Form einer CO2-Steuer auf Bürger und Steuerzahler zukommen könnte, will Scholz jetzt noch nicht nennen. Dafür aber gibt er ein Versprechen.
Für mich ist klar, und ich habe den Eindruck auch für die allermeisten anderen, aber für die SPD und für mich ist völlig klar, es darf für diejenigen mit den unteren Einkommen, mit normalen Einkommen, nicht zu mehr Belastung führen. Deshalb ist das etwas, das sehr herausfordernd ist, klug zu machen. Und wir wollen deshalb einen Vorschlag auch erst dann vorlegen, wenn wir wissen, er ist in sich vollständig stimmig und klug überlegt.
Den Vorwurf, es werde zu wenig für den Klimaschutz getan und es könnte viel mehr ausgegeben werden, lässt Scholz nicht gelten. Er bleibt ruhig. Auch auf die Frage, was denn eine schwarze Null im Haushalt noch nütze, wenn gleichzeitig das Klima vor die Hunde gehe.
Meine These ist, wir können alle notwendigen Investitionen, die wir brauchen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, in Deutschland stemmen. Und deshalb ist es gut, dass wir gleichzeitig es hinbekommen, dass wir keine neuen Schulden machen. Übrigens auch deshalb, weil wir dadurch in der Lage sind, wenn es zum Beispiel eine große ökonomische Krise gibt, ordentlich gegenzuhalten.
Der Bundesfinanzminister im Beitrag von Theo Geers über den Bundeshaushalt 2020 und die weitere Finanzplanung. Die deutsch-russische Außenhandelskammer hat heute ihre Halbjahresbilanz gezogen. Wie aktiv waren die deutschen Unternehmen bisher auf dem russischen Markt? Und was erwarten und erhoffen sie für die kommenden 6 Monate? Eine Erwartung ist dabei mehr Unterstützung durch die Politik. Sabine Stöhr berichtet.
Die Wirtschaft in Russland lahmt, keine Frage, erklärt AHK-Chef Matthias Schepp. Als die 3 stärksten Gründe dafür nennt er die Sanktionen der EU, die Konjunktur und die Sanktionen der USA. Trotzdem gelänge es den deutschen Unternehmen in Russland weiter zu wachsen. Im vergangenen Jahr seien mehr als 3 Milliarden Euro netto investiert worden. Das ist so viel wie 2007 nicht mehr, erklärte Schepp. Gleichzeitig seien die Sanktionen für deutsche Unternehmen deutlich spürbar. Gemeint sind auch die aus den USA, die weniger präzise seien als die aus der EU und damit zu mehr Verunsicherung führten. Zudem seien sie nicht auf Verhaltensänderung Russlands im Ukraine-Konflikt ausgelegt. Die USA verfolgten mit ihren Sanktionen rein wirtschaftliche Interessen, heißt es bei der AHK. Dafür seien die Sanktionsandrohungen zum Bau der Pipeline Nord Stream 2 ein klares Beispiel, erklärt Rainer Seele. Er ist Präsident des Verbandes und gleichzeitig auch Chef der OMV AG, die den Bau der Ostsee-Pipeline mitfinanziert. Er forderte von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur Gaspipeline. In Zeiten von Kohle- und Atomausstieg werde Gas die Energieversorgung Deutschlands sichern. Die deutschen Investitionen steigen nicht ganz freiwillig. Sie haben auch mit der russischen Gesetzgebung zu tun. Wer mit Russland Geschäfte machen will, muss vor Ort produzieren, statt einzuführen. Ein weiterer Grund für das deutsche Engagement sind die vergleichsweise niedrigen Löhne in der Produktion im Land. Wachstumsstärkste Branche in Russland ist laut AHK zurzeit die Land- und Ernährungswirtschaft, gefolgt von IT und Telekommunikation. Der für Deutschland traditionell wichtige Maschinen- und Anlagebau liegt auf Platz 3. In Russland sind etwa 5000 deutsche Unternehmen aktiv. Die deutsch-russische Außenhandelskammer vertritt rund 800 davon.
Die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Sabine Stöhr berichtete. Die Welthungerhilfe ist eine Hilfsorganisation, die sich teilweise aus privaten Spenden finanziert, zum weitaus größten Teil aber von öffentlichen Mitteln lebt. Fördergelder gibt es beispielsweise von den Vereinten Nationen oder vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wenn die Welthungerhilfe einlädt, um ihren Jahresbericht vorzustellen, dann geht es natürlich auch um Geld, aber im Mittelpunkt steht das, womit die Welthungerhilfe bei ihrer Arbeit konfrontiert wird. Dann geht es um Hunger und um Armut, um Missernten und Klimawandel. Und es geht darum, was sich hier tut, wo es besser als bisher läuft, wo es schlechter wird. Anja Nils war für uns dabei, als heute der neue Jahresbericht vorgelegt wurde.
Die Folgen des Klimawandels machen die Bekämpfung des Hungers in der Welt immer schwieriger, so Marlene Thieme von der Welthungerhilfe. Die Organisation spüre die Folgen des weltweiten Anstiegs der Temperaturen immer häufiger in der täglichen Arbeit, besonders in Afrika.
Der Zyklon Idai hat vor 3 Monaten in Mosambik, Malawi und Simbabwe nicht nur Häuser, Schulen und Straßen zerstört, sondern vor allem die Felder und damit die Ernten für die kommenden Monate vernichtet. Die Wissenschaftler prognostizieren in den kommenden Jahrzehnten drastische Ernterückgänge, die Ausdehnung von Trockengebieten und abnehmende Fischbestände.
Nötig seien Frühwarnsysteme, Wetterversicherungen, dürretaugliches Saatgut und neue Anbaumethoden. Zudem sollten die reichen Länder, die hauptsächlich für die Klimakrise verantwortlich seien, betroffenen armen Ländern helfen. Durch den Anbau von Energiepflanzen für Industrieländer könnten allerdings viele Länder nicht mehr genug Nahrung für die einheimische Bevölkerung anbauen. Auch in Deutschland müsse umgedacht werden.
22 Millionen Hektar Ackerland müssen für unseren Konsum weltweit bewirtschaftet werden. Davon werden nur 12 Millionen Hektar durch die Produktion hier in Deutschland gedeckt. Den Rest müssen Flächen im Ausland bereitstellen. So beziehen wir Futtermittel aus Brasilien, aus Argentinien und Palmöl aus Indonesien, Malaysia und Papua-Neuguinea.
Die Welthungerhilfe hat im vergangenen Jahr rund 10,5 Millionen Menschen in 37 Ländern unterstützt, die meisten davon in Afrika. Schwerpunkte waren Burundi, Liberia, die Zentralafrikanische Republik und Simbabwe, aber auch die Republik Kongo, wo die Ebola-Epidemie noch immer nicht überwunden ist, sagt Matthias Mogge von der Welthungerhilfe.
Mit der Nothilfe unterstützen wir intern Vertriebene zum Beispiel durch die Bereitstellung von Trinkwasser, Zeltplan, Decken, Moskitonetzen, Dingen, die zum täglichen Überleben notwendig sind. Die Familien, die wieder in ihre Dörfer zurückgekehrt sind, erhalten Saatgut, landwirtschaftliche Werkzeuge, um wieder beginnen zu können, ihre Felder zu bestellen.
Dabei führen Epidemien, Kriege, bewaffnete Auseinandersetzungen und instabile politische Verhältnisse zu immer schwierigeren Bedingungen für die Helfer. Es gebe häufig keinen direkten Zugang mehr zu den betroffenen Menschen. Teilweise habe man Mitarbeiter sogar abziehen müssen.
In der Sahelregion haben wir dies in Mali, aber auch im Niger erfahren. Auch lokale Mitarbeiter konnten teilweise aufgrund von Kämpfen, aber, und das ist ein ganz wichtiger Grund, eine hohe Entführungsgefahr, nicht in unsere Projektgebiete fahren. Auch in Syrien und im Jemen sind die Arbeitsbedingungen unserer lokalen Partner enorm schwierig. Hier kommt hinzu, dass zivile Ziele wie Krankenhäuser, Schulen im Krieg bewusst angegriffen werden.
Über 210 Millionen Euro standen der Welthungerhilfe im vergangenen Jahr für Hilfsprojekte zur Verfügung. 150 Millionen Euro kamen unter anderem über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und andere öffentliche Stellen. Über 50 Millionen Euro stammten aus Spenden. Die Welthungerhilfe fordert jetzt, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird und der Etat für Entwicklungszusammenarbeit im gleichen Maß steigt wie die Ausgaben für Verteidigung. Außerdem solle die Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung verbindlicher Bestandteil von Nachhaltigkeitsstrategien sein.
Anja Nils zum Jahresbericht der Welthungerhilfe. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Pkw-Maut in Deutschland Geschichte. Die Opposition befürchtet nun Schadenersatzforderungen der Mautbetreiber, mit denen bereits Verträge geschlossen wurden. Zu diesem Punkt musste der Bundesverkehrsminister heute im Verkehrsausschuss Stellung nehmen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Eva Bahner.
Ja, da ging es vor allem um den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim. Andreas Scheuer verteidigte sein Vorgehen heute und wies Vorwürfe zurück, er habe vorschnell gehandelt.
Wenn das Urteil positiv ausgegangen wäre und wir hätten jetzt nichts, nämlich keine Verträge, keine Mautbetreiber, wir müssen das Verfahren neu starten und, dann hätte ich den Vorwurf und würde auch hier stehen, dass ich zu verantworten habe, dass im Bundeshaushalt 500 bis 700 Millionen nicht eingenommen werden und damit ein Einnahmeausfall zu beklagen ist.
Es habe aus dem Parlament dafür die Mittel und den Auftrag für das Jahr 2018 gegeben. Die EU-Kommission habe grünes Licht gegeben. Scheuer sagte weiter, Stand jetzt gebe es keine Forderungen der Unternehmen. Für den Export deutscher Kriegswaffen und anderer Rüstungsgüter gelten ab sofort strengere Regeln. Nach monatelangem Ringen hat das Bundeskabinett eine Verschärfung der fast 20 Jahre alten Ausfuhrrichtlinien beschlossen. Die Lieferung von Kleinwaffen in Länder außerhalb von NATO und EU soll grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden. Zudem soll der Verbleib bereits exportierter Waffen stärker kontrolliert werden. Dasselbe gilt für den Transfer von Technologie zum Aufbau von Waffenfabriken im Ausland. Die Rüstungsindustrie befürchtet Wettbewerbsnachteile. Linke und Grüne kritisieren das Papier aus anderen Gründen. Sie halten die Grundsätze für zu unverbindlich. Der Paketboom in Deutschland nimmt kein Ende. Im vergangenen Jahr seien 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden, teilte der Bundesverband Paket und Expresslogistik mit. Fast 5% mehr als ein Jahr zuvor. Wesentlicher Treiber waren private Bestellungen. Und noch eine Meldung zum Versandhandel. Die Deutsche Post verteuert das Porto ab dem 1. Juli, das ist bekannt, gewährt bei Büchersendungen nun aber eine Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres. Solange sollen die bisherigen Sendungsformate weiter angenommen und befördert werden. Der Buchhandel hatte die Preiserhöhung zuvor heftig kritisiert.
Eva Bahner mit den Wirtschaftsnachrichten. Die alte Lebensversicherung, so wie sie es früher mal gab, die war deshalb so beliebt, weil sie sich gut eignete für die Altersvorsorge. Das Geld war stabil angelegt und es war berechenbar, was am Ende rauskommt. Die Zeiten sind weitgehend vorbei. Gepredigt wird uns, wir sollten risikobereiter sein und bei der Altersvorsorge Geld auch in Aktien stecken, weil sich das statistisch gesehen oft rechnet. Dumm nur, wenn man jahrelang sein Geld in Aktien gesteckt hat und genau dann in den Ruhestand geht, wenn der Aktienmarkt im Keller ist und der statistische Erfolg bei einem persönlich nicht greift. Genau diese und ähnliche Punkte scheinen viele Deutsche zu befürchten, denn beliebt ist die Altersvorsorge in Aktien nicht. Wie genau die Lage in Deutschland ist und wie die Deutschen im internationalen Vergleich dastehen, dazu wurde heute eine Studie veröffentlicht vom Deutschen Aktieninstitut. Und die Studie hat sich für uns Brigitte Scholtes angeschaut.
Das Rentensystem muss reformiert werden. Das erfordert schon der demografische Wandel. Denn 3/4 der Rente der Deutschen kommt aus der ersten Säule, der gesetzlichen Rentenversicherung. Die aber ist umlagefinanziert, das heißt, die heutigen Arbeitnehmer finanzieren die heutigen Rentner. Doch dieses System wird immer teurer, sagt Christine Bortenlänger, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts.
Ein Drittel der Ausgaben, die die Rentenversicherung hat, die kommen gar nicht mehr aus dem Umlagesystem, sondern die kommen aus dem Staatsbudget. Das heißt, das sind andere Steuern, die hergenommen werden und dann als Renten ausbezahlt werden. Das sind heute schon 94 Milliarden. Das erhöht sich in den nächsten 3 Jahren schon auf 110 Milliarden. Das heißt, auch dem Staat muss bewusst sein, wir brauchen renditestärkere Produkte, also Aktien, in der Altersvorsorge.
Das bestätigt auch ein Blick in andere Länder. Die Ergebnisse hat das Aktieninstitut in einer Studie zusammengefasst. Denn viele Länder setzen schon stärker auf die kapitalgedeckte Altersvorsorge, auf das Ansparverfahren. Die OECD empfiehlt eine ausgewogene Mischung beider. Dabei setzen viele Länder auch verstärkt auf Aktien. Und damit, das habe die Studie gezeigt, gingen sie kein Risiko ein, sagt Christine Bortenlänger.
Immer wenn Geld länger als 13 Jahre angelegt war in Aktien, gab es überhaupt kein Verlustrisiko mehr, aber im Schnitt 6-9% Rendite. Und Renten ansparen, das sind Sparvorgänge, die sind 30-40 Jahre, da besteht kein Risiko, da brauchen wir diese Garantie nicht.
Die Deutschen aber lieben Garantien, die jedoch die Rendite stark schmälern. So setzt etwa Schweden auf ein staatlich organisiertes Standardprodukt ohne Garantien mit einem Aktienanteil von 75%. Zwischen 2002 und 2017 schaffte das eine durchschnittliche Rendite von 9,0%. Australien, Großbritannien oder die Niederlande kamen über ähnliche Zeiträume auf Renditen zwischen 5 und 5,9%. Allerdings, das zeigt die Studie auch, muss man bestimmte Vorkehrungen treffen, wenn die Altersvorsorge stärker auf Aktien basieren soll. Neben der langfristigen Anlage sollte man auf Diversifikation achten, also nicht das gesamte Kapital in Aktien anlegen und den Aktienanteil außerdem zum Renteneintritt hin abschmelzen, weil die Rendite der Aktien stärker schwanken kann. Und noch etwas hält Norbert Kuhn, einer der Autoren der Studie, für wesentlich.
Uns schwebt ein Entnahmeplan vor, damit können Sie weiterhin in Aktien investiert bleiben. Hat auch den Vorteil, dass wenn eben die Kurse mal zum Renteneintritt nicht ganz so gut stehen, dass sie dann nicht das gesamte Vermögen unter Wert verkaufen müssen. Das ist auch international weitgehend Praxis, dass man tatsächlich diesen Entnahmeplan hat.
Das Deutsche Aktieninstitut plädiert auch dafür, dass möglichst viele von einer Aktienanlage profitieren sollten. Deshalb sollte es zwar keinen Zwang dazu geben, aber die Arbeitnehmer sollten sich bewusst gegen Aktien entscheiden müssen, wenn sie diese nicht wollten.
Aktien für die Altersvorsorge, Brigitte Scholtes berichtete. Wir bleiben bei den Aktien und kommen jetzt noch zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, zum Start in den heutigen Handelstag sah es ja zunächst so aus, als würde sich die leichte Abwärtsbewegung von gestern fortsetzen. Dann aber stieg der DAX. Was war der Grund und vor allem ist es dabei geblieben?
Es ist dabei geblieben, auch wenn die Gewinne abgeschmolzen sind. Es geht nur noch um 11 Pünktchen höher auf 12.240. Obwohl der amerikanische Finanzminister Mnuchin positive Signale in Sachen Handelsstreit mit China gesendet hat, man sei zu 90% am Ziel und es gebe einen Weg, einen Deal zum Abschluss zu bringen, so Mnuchin beim Fernsehsender CNBC. Aber das hat man alles schon mal gehört und zwar fast wörtlich. Und danach kam es zu einer Eskalation. An der Wall Street ist man etwas hoffnungsvoller, der Dow Jones 0,2% höher.
Also keine Krisenstimmung aktuell. Bedeutet das, dass auch die Nachfrage nach Gold nicht so stark war wie in den vergangenen Tagen?
So sieht es aus. Der Höhenflug ist zumindest vorläufig zum Ende gekommen. Gold kostet aktuell 1.410 Dollar. Das sind 21 Dollar weniger als gestern.
Und wie entwickelt sich der Euro?
Wenig spektakulär, etwas schwächer bei einem Dollar 13,77.
Was sehen wir beim Handel mit Staatsanleihen?
Da halten sich Gewinner und Verlierer die Waage, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,35%.
Kommen wir damit noch zum Blick auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Tagesgewinner unter den DAX-Werten, und zwar eindeutiger Tagesgewinner, ist der Industrie- und Stahlkonzern ThyssenKrupp. Was lässt die Anleger zugreifen?
Ja, das sind ganz klar Übernahmefantasien. Angeblich bereitet der finnische Aufzughersteller Kone ein Übernahmeangebot für die Aufzugsparte von ThyssenKrupp vor. Diese Sparte gilt als Kronjuwel, als Cash-Cow. Das könnte ThyssenKrupp bis zu 15 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Aber der Konzern sagt, da gibt es nichts Neues. Wir halten an den Börsenplänen fest. Trotzdem steigen die Aktien um 7,2%.
Das ist deutlich. Auch Adidas und die Deutsche Bank sind auffällig im Plus. Was sind jeweils die Gründe?
Bei Adidas sind es mehrere positive Analystenstimmen. Ein Analyst nennt Adidas sogar Superstar. Das kommt natürlich gut an. Ja, und die Deutsche Bank machte eigentlich negative Schlagzeilen. Die Financial Times berichtet über Probleme der Bank im US-Kreditgeschäft. Die Bank habe zwei große Firmenkredite nur mit deutlichen Abschlägen losschlagen können. Aber morgen Abend werden die Ergebnisse des zweiten Teils des US-Banken-Stresstests veröffentlicht. Die Deutsche Bank hat den ersten Teil bestanden. Vielleicht ein gutes Omen. Die Aktien auf jeden Fall 3,5% höher.
Auf der Verliererseite findet sich unter anderem der Chemikalienhändler Brenntag. Warum?
Ja, in mehreren Berichten war die Rede davon, dass Brenntag waffenfähige Chemikalien nach Syrien geliefert habe, und zwar über eine Schweizer Konzerntochter. Die Staatsanwaltschaft Essen prüfe Ermittlungen. Brenntag wiederum sieht bei diesen Lieferungen sich da im Recht, man habe die Exportbeschränkungen der EU nicht umgangen. Trotzdem sind Anleger misstrauisch.
Dorothee Holz fasste das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Stefan Kolderhoff begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über das Humboldt-Forum. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.